Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien. Apropos Serien.
Der Trailer für die neue Staffel, für die dritte Staffel Euphoria ist ja rausgekommen. Wir haben uns den beide mal angeguckt. Also ich bin so ein bisschen zwiegespaltener Euphoria-Fan. Ich fand die erste Staffel irgendwie richtig cool, als die rauskam. Die zweite war dann schon ein bisschen weniger cool und der, wie heißt das, Sam Levinson, ist ja auch eine umstrittene Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt auf die dritte Staffel oder bin immer noch sehr gespannt auf die dritte Staffel.
Aber?
Ja, zieht sich ja jetzt auch schon eine Weile.
Zieht sich eine Weile, aber ich kriege vom Trailer schon irgendwie ein eher ungutes Gefühl.
Ja.
Irgendwie der Vibe ist nicht so ganz das, was ich mit Euphoria verbinde. Und ich habe das Gefühl, das haben sie halt schon in der letzten Staffel so ein bisschen verloren. Und ich habe Angst, dass es jetzt so der komplette Verlust davon ist.
Ja, so wirkt es irgendwie ein bisschen auf mich. Ich finde, die erste Staffel, wenn natürlich auch over the top, war die immer noch grounded.
Ja.
Also so, die hatte so eine gewisse Bodenständigkeit immer noch in ihrer Absurdität,
ja,
die sie jetzt einfach komplett verloren zu haben scheint. Also ich freue mich sehr darauf, so Zendaya und so wiederzusehen.
Wir werden es trotzdem gucken.
Ja, also auch, weil ich halt Fan der ersten Stunde bin. Ich weiß nicht, als es damals rauskam, die erste Staffel, habe ich die auch dann jede Woche geguckt und war so richtig...
Das muss man dann zu Ende bringen.
Ja, auch einfach, weil ich mich jetzt halt frage, okay, wie machen sie das jetzt, weil die ja jetzt wirklich alle älter sind und das spielt ja jetzt halt nach der Highschool.
Ja.
Bin ich sehr gespannt. Ich finde gut, dass sie die ganze Laurie-Storyline mit dem Koffer und also dem Koffer voller Drogen aufzugreifen scheinen. Ja. Oder, das heißt, ja, ist ja ziemlich eindeutig. Ja.
Bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ab dem 12. April in den USA, also bei uns dann am 13. April, würde ich jetzt mal behaupten. Schützen. Wir werden dann auf jeden Fall drüber sprechen. Dann, es waren ja die European Film Awards einfach. Ja, genau. Da hat ja Sentimental Value sehr abgeräumt. Die haben insgesamt 6 Auszeichnungen bekommen, unter anderem bester europäischer Film. Und Renate Reinzwey hat ja auch den Preis für beste Hauptdarstellerin oder beste Schauspielerin.
Verdient, würde ich sagen.
Ja, ich fand, sie sah auch so süß aus in ihrem Outfit mit ihrem Kleid und diesem Dreieckstuch in den Haaren.
Das ist so eine Maus.
Ja.
Das ist eine richtige Maus.
Ich sehr für sie gefreut. Ja, sonst, ja, gar nicht so viel davon mitbekommen, obwohl das ja in Berlin sogar stattgefunden hat.
Ups.
Ja, dann, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, es ist ja dieser ganze Warner Brothers, Netflix, was auch immer, Deal immer noch im Raum. Und dann gab es ja dieses Gerücht, dass wenn Netflix Warner Brothers kauft, die nur noch 17 Tage lang die Filme im Kino zeigen würden. Sind wir keine Fan von?
Nee.
Das wurde jetzt nochmal wieder revidiert von dem Co-CEO Ted Sarandos. Und der hat gesagt, nee, 45 Tage.
Ah ja.
Was ja schon mal besser ist, aber immer noch nicht lang.
Nee, halt wirklich nicht. Ah, ja, ja. Ich glaube, das wird sich auch noch mal ändern. Ich vertraue da niemanden aktuell.
Nee, man kann da ja auch einfach nichts drauf geben. Das ist so ein bisschen wie Politiker im Wahlkampf.
Ja, eben genau das.
Ja, die wollen halt einfach nur, dass dieser Deal durchgeht. Und sonst ist denen gefühlt alles irgendwie...
Ja, ich bin trotzdem immer noch dagegen.
Ja.
Die ganze Filmbranche ist eigentlich dagegen. Aber naja, Kapitalismus in der... Filmbranche.
Ja, ist ja auch alles sehr verkopft, also mit den ganzen politischen Sachen, die dahinter noch stecken und so weiter. Da geht es ja jetzt nicht einfach nur um die Filme und die Studios und so, sondern da geht es ja noch um viel mehr.
Viel, viel mehr.
Ja, eine Sache habe ich noch. Adolescence war ja auch eine Netflix-Produktion. Waren wir ja auch Fans von, sehr große Fans. Also als ich dann rausgefunden habe, dass es wirklich alles echte Warners, One-Takes sind, war ich schockiert. Das die Behind-the-Scenes.
So impressive.
Das ist krass.
Ist wirklich krass.
Ja.
Ich habe mir das auch komplett reingezogen, die Behind-the-Scenes, weil das sah wirklich so schwer aus. Und ich bin einfach nur so crazy. Und vor allen Dingen, der Schauspieler, der ist so jung. Und ich denke mir so,
Der Owen Cooper,
ja, ich denke mir
ja.
so, wie kannst du in dem Alter vor allen Dingen vor so einer Aufgabe stehen?
Ja.
Vor einer Stunde. Das ist so eine, die hat so eine Stunde gedauert, eine Folge, ne?
Ja,
Und dann
ungefähr.
eine Stunde quasi durchzuhalten. Ja, okay, er ist nicht die ganze Stunde da, aber trotzdem, ich find's wild.
Ja, ich fand es auch richtig krass. Und der ja, Creator davon, der hat auch Regie geführt, meine ich. Stephen Graham, der auch den Vater spielt in der Serie, der hat jetzt einen Deal mit Netflix gemacht, also seine Produktionsfirma, Matriarch Productions, auch schon mal sympathischer Name. Die macht er oder die führt er mit seiner Frau zusammen und die Produktionsfirma hat auch Adolescence produziert und die haben jetzt einen Deal mit Disney Plus, dass es da halt Disney Plus Originals geben wird, scripted und unscripted. Ja, bin ich sehr gespannt.
Das kann was werden.
Ja. Worüber sprechen wir denn heute? Welche Filme und Serien?
Wir sprechen heute über zwei Filme, die wir im Kino geguckt haben. Einmal Rental Family mit Brendan Fraser. Der spielt in Japan. Und dann noch Plainclothes. Es geht um einen schwulen zivilen Polizisten. Und dann haben wir auf Netflix noch The Rip geguckt. So ein Actionfilm mit Matt Damon und Ben Affleck. Und Serien?
Serien, ja, ich war auch fleißig im Seriendepartment unterwegs. Ich habe mir einmal Agatha Christie's Seven Dials bei Netflix angeguckt. Das ist ein Whodunit, das ist Agatha Christie so. Dann noch His and Hers mit Tessa Thompson und John Bernthal. Auch ein Whodunit, aber spielt in der Jetztzeit und ist mehr noch so ein Thriller. Und ich habe die erste Folge von A Knight of the Seven Kingdoms geguckt, der neuen Game of Thrones Universums-Serie.
Wo wir ja auf so einer basically Lesung waren eher.
Ja.
Okay.
Wollen wir anfangen mit Rental Family, so wie wir es
Ja.
geguckt haben, chronologisch quasi? Ja. So, Rental Family ist von der Regisseurin Hikari. Die hat auch Beef auf Netflix gemacht in 2023. Diese, ja, eigentlich Miniserie, die jetzt aber auch noch eine zweite Staffel bekommt, aber als Anthologie erzählt wird. Der Film ist mit Brendan Fraser und Takehiro Hira. Den kennt man auch aus Shogun oder dem vierten Captain America-Film. Ja, es geht um ein US-Amerikaner, der seit 7 Jahren jetzt in Japan bzw. Tokio lebt und Schauspieler ist, gespielt von Brendan Fraser. Der ist aber so ein bisschen down on his luck, kriegt irgendwie nicht so richtig Rollen, die er eigentlich will, spielt dann nur in irgendwelchen Werbungen mit oder ja in Low-Budget-Produktionen und ist da halt so dieser Token White Guy. Ja, und dann eines Tages wird er irgendwie ganz spontan gebucht für einen Job. Irgendwie sehr skurril. Er ist auf einmal auf einer Beerdigung.
Er soll einen traurigen Amerikaner spielen.
Ja, er kommt dann da auch irgendwie zu spät, irgendwie unangenehme Situation. Und dann stellt sich aber heraus, ist gar keine echte Beerdigung. Der Mensch, der da im Sarg liegt, der lebt noch. Das war nur, naja, so eine Simulation für den.
Er hat dafür gezahlt.
Genau, weil er das gerne erleben wollte, weil er sich irgendwie minderwertig gefühlt hat und dachte,
Ja.
naja, so
Wollte, dass Leute um ihn weinen
um ihn
und im,
trauern, ja.
ja.
Ja, und dann beginnt darüber, ja, so dieser Kontakt zu dieser Agentur, Rental Family, die eben solche Events organisieren, beziehungsweise Schauspielende dafür bereitstellen, die dann eben die verschiedensten Rollen übernehmen können, von Familienangehörigen oder eben, ja, Sad American bei der inszenierten Beerdigung.
Ja, und dann kriegt er eine Rolle, die ihm dann so ein bisschen persönlicher berührt, wo das Schauspiel nicht mehr ganz von der Realität zu trennen ist. Das führt dann einen durch so eine emotionale Reise.
Wobei es ja sogar zwei Rollen sind, die er da bekommt.
Stimmt.
Ja, wie fandst du ihn denn?
Erstmal am Anfang muss ich noch sagen, weil ich dann nach Hause gegangen bin und ich war so, okay, wildes Konzept. Das gibt es wirklich in Japan.
Echt?
Das wurde irgendwie in den 1990ern eingeführt, dass man Familienmitglieder quasi mieten konnte, also Schauspieler.
Mhm.
Und das ist ein Ding, das ist echt. Und das, finde ich, macht das alles noch ein bisschen absurder und hat mich den Film noch mal so einen ganz kleinen Ticken anders sehen lassen, als ich ihn direkt nach dem Kino fand. Ja.
Besser oder schlechter?
Besser. Ja. Am Anfang war ich so ein bisschen okay, sehr klischeehaft, dieser Arc, der da passiert in dem Film. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass es halt sowas wirklich gibt, keine Ahnung, hat es nochmal spannender gemacht für mich.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe auch noch herausgefunden, dass der gute Werner Herzog in 2019 einen ähnlichen Film gemacht hat, der Family Romance LLC heißt. Ergibt ja dann auch Sinn, wenn es das wirklich gibt, dass es da schon mal so einen Film gab. Der Film
Ja.
ist auch ja eher dokumentarisch, nämlich aufgebaut. Und dann dachte ich, okay, das wäre vielleicht einfach nur als stilistisches Mittel gewählt worden. Ich habe den jetzt noch nicht geguckt. Ich habe nur das recherchiert und das dabei gefunden. Und der scheint deutlich düsterer, beziehungsweise vielleicht auch realistischer zu sein. Also, dass da dann noch mehr eine Identitätskrise ausgelöst wird, als dass sie vielleicht gelöst wird. So wie es jetzt, finde ich, in Rental Family so ein bisschen der
Ja.
Fall ist. Also, weil da, ich finde, Rental Family ist schon sehr wholesome, so in
Ja.
dem Ganzen. Also, zumindest vor allem bei Brendan Frasers Charakter, so die Reise, die er da zurücklegt, auch emotional. Und dieser Werner Herzog-Film scheint da ja so ein bisschen,
In die andere Richtung zu gehen.
ja.
Aber ich glaube, das ist auch irgendwie sinnvoll, beide Filme zu haben, weil einerseits für die Filmbranche ist es immer ganz gut, halt dieses Wholesome zu haben. Das ist dann gut, um so einen Feel-Good-Film zu haben. Es muss dann ja auch nicht komplett realistisch sein, aber es hat ja dann einen Zweck, den er erfüllen soll. Und wenn man dann so einen ähnlichen Film hat, der es halt düsterer darstellt, dann kann man sich halt wirklich noch mehr in diese Realität eingraben. Und deswegen finde ich, haben irgendwie beide Filme dann auch, also ich habe den anderen ja auch nicht gesehen, aber auch so eine Daseinsberechtigung, weil sie ja auch eine ganz andere Intention haben und man deswegen, glaube ich, auch sofort damit anders umgeht.
Ja, gehe ich voll mit. Ich bin noch richtig intrigued, den
Ja.
Werner Herzog-Film jetzt zu gucken.
Ja.
Gerade weil der ja auch so dokumentarisch mehr aufgebaut ist. Also weil der Rent a Family ist halt wirklich, ist ein richtiger Spielfilm. Also
Ja.
der ist jetzt nicht in irgendeiner Form da irgendwie dokumentarisch oder sowas. Deswegen fände ich das, glaube ich, nochmal so einen ganz spannenden Kontrast. Ja, aber an sich fand ich den Film schön inszeniert. Es gibt auch ein sehr schönes Bookend in diesem Film, was dann so ein Callback halt zu seiner ersten Rolle als Sad American ist. Das mag ich immer ganz gern, wenn da solche Callbacks oder Bookends sind. Auch zwischendurch, das wird dann aber nur ganz kurz gezeigt, so naja, andere Rollen, die die anderen in dieser Agentur übernehmen, fand ich sehr witzig zum Teil, was da so gezeigt wurde. Also einmal gibt es da so eine Szene mit einem Mann, was ich als Humiliation Kink interpretieren würde. Fand ich hilarious.
Wow,
Also,
funny.
ja, so do what you need to do. Aber wie das auch da inszeniert ist, in diese Szene
Ja.
speziell, fand ich sehr witzig.
Was ich auch in dem Film süß fand, ist, natürlich hat er jetzt nicht so einen riesen Fass aufgemacht, was jetzt unbedingt die japanische Kultur angeht. Aber es war immer unter dem Gesichtspunkt so, dass halt die Figur von Brandon ja ein Amerikaner in Japan war und er aber von den Japanern teilweise auch einfach als dieser Amerikaner gesehen wurde, dass er sich niemals irgendwie integrieren kann, dass er immer ein Außenseiter bleiben wird. Aber man hat so die Versuche von der Figur gesehen, wie er die Sprache lernt oder wie er die Sprache auch teilweise schon konnte, wie er kulturelle Sachen wusste und seine ganzen Verhaltensweisen sich auch der Kultur angepasst haben und man irgendwie so auch ein bisschen gemerkt hat, dass er ist zwar dieses Stereotypenhafte der Amerikaner gab, der Token White Guy, aber wie er mit der Zeit halt trotzdem dann auch irgendwie dann doch integriert wurde. Und das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte. Einerseits halt, dass er es überhaupt wollte, dass er sich integrieren wollte, aber auch, dass er dann da sein Zuhause gefunden hat, so.
Ja, ich fand das zwischendurch ein bisschen witzig, weil er ja zwischendurch dann auch Japanisch spricht und dann haben die halt immer zwischen Japanisch und Englisch hin und her geswitcht und die Untertitel waren aber auf Deutsch. Und dann hat man das Japanisch, haben wir das natürlich nicht verstanden, das Englische aber schon. Aber dann musste man trotzdem die ganze Zeit die Untertitel lesen, weil es ja jede Sekunde wieder mit dem Japanisch losgehen konnte. Das fand ich auch irgendwie eine witzige Experience einfach.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber ja, ich fand es auch schön mit der Integration, wie das gezeigt wurde. Mir hätte, also für meinen Geschmack hätte Japan oder Tokio noch irgendwie eine größere Rolle in
Ja.
dem Film spielen können. Also von den Szenenbildern her und so, weil es auch eine Stadt ist, die man sehr schön inszenieren kann. Siehe zum Beispiel Perfect Days. Und das hätte ich mir da an manchen Stellen noch so ein bisschen gewünscht. Es war so zum Teil so ein bisschen im Hintergrund. Also so, dass es jetzt wirklich Japan war, hat man natürlich schon an gewissen Stellen gemerkt, so kulturell, irgendwie mit
Ja.
Religionssachen und so weiter. Aber es hätte fast noch ein Ticken mehr sein können für meinen Geschmack.
Ja, auch für die Bilder einfach. Man hätte das noch mehr einfangen können, so ein bisschen das Gefühl der Stadt und bildlich. Ich glaube, vielleicht hätte es ein bisschen aufgewertet. Weil, also ich fand den schön inszeniert, war schon ein netter Film zum Gucken, aber es gab ein, zwei Stellen, wo ich dachte, das ist so ein bisschen nicht ganz durchdacht, manche Stellen, auch im Schnitt oder Kamera.
Bisschen langweilig zum Teil
Ja.
auch. Also das ist ja per se nicht schlimm, so. Aber da hätte man, glaube ich, noch mehr einfach rausholen können.
Eben, das glaube ich halt auch.
Ja, und diese eine Rolle, die er eben übernimmt, dann ist halt die Rolle eines Vaters. Das ist übrigens auch eine Parallele zu dem Werner Herzog-Film. Und das Mädchen, seine in Anführungszeichen Tochter, die fand ich richtig krass, die Schauspielerin. Also ich
Die war
habe
wirklich
gerade
krass.
nochmal nachgeguckt, die hat noch gar keine anderen Acting-Credits. Also bei IMDb steht nur der Film. Und das fand ich,
Die war gut.
die war richtig
Die
gut.
war richtig gut,
Also,
ja.
ich weiß nicht, wie alt ist die? Ne? Die sollte da auf diese weiterführende
Ja, die wird so
Schule.
11, 12 vielleicht
Ja,
gewesen sein.
würde ich jetzt auch schätzen.
Oder ein Ticken jünger, keine Ahnung. Ich kann das immer ganz schwer
Ja,
einschätzen.
ich auch. Aber es geht ja auf jeden Fall um eine weiterführende Schule, auf die sie da gehen soll. Was so ein bisschen der Aufhänger ist für das Ganze. Und deren ganze Dynamik fand ich auch herzerwärmend. Also richtig schön, auch richtig schön, was das halt über so menschliche Connection irgendwie aussagen kann. Also so über, wenn wir einfach nur dran glauben. Also so,
Ja.
naja, also da ist es jetzt so, er ist halt in dieser Rolle und gaukelt ihr ja quasi was vor. Aber unabhängig davon haben sie ja einfach,
Eine gute
haben
Beziehung.
sie eine gute Beziehung zueinander. Und so wie
Ja.
sehr wir uns vielleicht auch von solchen Rollen und Rollenbildern zurückhalten lassen und dadurch weniger Connection zueinander haben im echten Leben, fand ich eine interessante oder spannende Frage, die der Film da so auch aufgemacht hat.
Ich finde auch so ein bisschen das Konzept von Chosen Family. Also
Ja.
obviously war das jetzt nicht Chosen, weil es für die Tochter quasi entschieden wurde und sie davon nichts wusste. Aber man erkennt an diesem Film, an der Beziehung von den beiden, dass es halt nicht die Blutlinie sein muss, ne? Dass es halt nicht diese Verwandtschaft ist, die eine Beziehung wirklich wahr und gut und vertrauenswürdig macht, sondern eben das, was man daraus macht. Und das kann dann auch eine andere Person sein und muss nicht dein genetischer Vater sein, so, sondern es kann auch jemand anders deine Vaterfigur sein und das vielleicht sogar besser.
Da auch wieder diese generationsübergreifende, ich sag jetzt mal eher Freundschaft, die
Ja.
sich da dann entwickelt. So, das finde ich auch immer sehr schön zu sehen. Ja, sehr wholesome Film, so ein
Awesome.
Comfort-Watch. Auf jeden Fall muss man jetzt
Ja.
nicht im Kino gucken. Kann man sich mal an einem Sonntagnachmittag, glaube ich, dann gut aufs Sofa setzen oder ins Bett mummeln. Ja, 3 Sterne haben
Ja.
wir denen beide gegeben. Wir haben beide so zwischen 2,5 und 3 hin und her überlegt, glaube ich. Ja,
Ja.
ne? Aber sind dann bei 3 gelandet, einfach weil es ja so
Weil es einfach so
wholesome.
hat ein gutes Gefühl
Ja,
hinterlassen.
genau. Ist mal so in der Filmlandschaft, wo ja auch häufig dann irgendwie sehr bedrückende Themen verarbeitet werden, war das einfach mal irgendwie.
Vor allen Dingen die Filme, die wir einfach gucken, sind
Ja.
halt oft einfach ein bisschen bedrückend.
Hey.
Deswegen ist es immer so gut, einen Ausreißer zu haben.
Ja.
So eine Verschnaufspause.
Ja, kommen wir zum nächsten Film, der da dann schon etwas bedrückender ist an Stellen. Plain Clothes.
Genau. Der ist zwar bedrückend, aber wir haben uns schon sehr darauf gefreut.
Ja.
Du hattest den ja tatsächlich schon geguckt, ich noch nicht. Deswegen haben wir uns dann gefreut, dass er endlich hier in den deutschen Kinos ist. Directed von Carmen Emmy.
Ist ein Mann übrigens. Ich dachte
Das ist wild.
vom Namen Carmen her, dass es eine Frau wäre, weil ich den als weiblichen Namen kenne, ist aber ein Mann.
Ja, der Film ist set in den 90ern in New York und Tom Blythe, die Figur von Tom Blythe, ist ein Polizist in Zivil, der schwule Männer ködern soll. Das Problem ist aber, dass der Gute selbst ein bisschen attracted zu Männern ist und ja, es ihm deswegen ein bisschen schwer fällt. Vor allen Dingen, als er dann die Figur von Russell Tovey kennenlernt. Und es ist halt schwierig, wenn man Polizist ist und sie ködern soll, aber gleichzeitig dieses Verlangen hat
Ja.
nach Nähe von Männern. Und es geht viel um die Schuldgefühle und um diesen Zwiespalt, in dem er steckt.
Ja, ich fand den Film ja toll.
Ich fand ihn ganz toll.
Also ich fand den richtig cool inszeniert, vor allem als Regiedebüt auch von Carmen Emmy. Also der hat sonst, also Feature-Film-Regiedebüt, hat schon Kurzfilm und sowas gemacht. Fand ich den sehr stark.
Ja.
Ich fand das, der ist sehr cool inszeniert, der Film. Also du hast halt die normalen Kameraeinstellungen, da an sich auch sehr hübsch schon gefilmt. Und dann hast du aber noch diese VHS-Einstellung, die dann immer entweder wirklich sehr direkt oder so ein bisschen indirekt den POV von Lucas, also von Tom Blythes Charakter, von dem Polizisten wiedergeben. Und einfach dadurch, dass das so, naja, so grisselig ist das Bild und nicht mit so einer guten Stabilization, also sehr verwackelt und ruckelig, spiegelt es sehr gut seine Anxiety wider, die er ja immer wieder hat in diesem Film und auch so Anxiety-Panikattacken in die Richtung. Das finde ich, wurde da sehr, sehr gut angewandt, um das
Ja,
wiederzuspiegeln.
fand ich auch ein sehr schönes stilistisches Mittel. Und ruckelig ist ein Understatement eigentlich. Also teilweise wirklich sehr, sehr wackelig und dann irgendwie quasi ein Shot auf einmal auf dem Boden und dann wieder hoch. Und also es ist auch sehr dynamisch und manchmal schief. Und manchmal denkt man so, okay, was zeigt dieses Bild jetzt eigentlich? Aber genau das macht es irgendwie so greifbar, was halt seine Angst und diesen Stress ausmacht. Und ich konnte mir so manchmal auch vorstellen, so wenn jetzt dann irgendwie der Boden da war, dass er sich quasi irgendwo abstützt und nach unten guckt, weil er nicht klarkommt oder sowas. Also man konnte das richtig gut verknüpfen, obwohl man nicht genau wusste, was mit der Figur gerade wirklich passiert. Und ja, das fand ich halt ganz toll gemacht.
Auch weil wir allgemein ja gar nicht so viel über diese Charaktere erfahren, aber ich war direkt trotzdem emotional total invested in die
Ja.
beiden. Also über ja, Andrew Russell Toveys Charakter erfährt man ja noch weniger als über Lucas. Aber ich war auch da, also ich war trotzdem direkt total abgeholt
Ja.
und so, ja, habe für die geroutet, ist jetzt schwierig. Aber ja, das fand ich sehr schön. Also so auch, wie die beiden das gespielt haben. So, das war so, die haben das beide auch so mit so einer Einfühlsamkeit gespielt und so einer Verletzlichkeit und Vulnerabilität. Das fand ich sehr schön.
Ja, und ich fand auch, die ganze Geschichte war ziemlich nice eingebettet, weil es gibt quasi das Jetzt, wo es ein Familienfest gibt, und dann gibt es halt diese Rückblicke zu seiner Arbeit, zu seinem Kennenlernen mit Andrew. Also, das hat man aber auch mal ganz, ich finde, sehr gut platziert. Manchmal habe ich meine Schwierigkeiten mit so Rückblicken, weil ich mir so denke, irgendwie ist da kein roter Faden oder irgendwie hat man sich nicht richtig Gedanken gemacht, wann man irgendwie den Rückblick macht und so. Aber irgendwie hat das alles sehr gut zusammengepasst und am Ende hat es so ein ganzes Ding erzeugt.
Es gibt da vor allem diese eine Szene, wo er im Jetzt im Keller ist und dann parallel immer wieder so, also so mit relativ kurzen Cuts hin und her, das Jetzt im Keller mit der anderen Szene in der Vergangenheit mit Andrew gezeigt wird. Und die fand ich so stark. Also die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also er hat da dann in dem Moment im Jetzt eine Panikattacke und ich fand das so eindrücklich irgendwie und das hat mich so abgeholt und emotional auch so abgeholt in dem Moment. Das fand ich richtig krass. Und ich fand es halt auch richtig schön, wie eben ja diese beiden Stränge quasi erzählt werden und es dann halt immer näher aneinander rückt, also man immer weiter aufholt und wie das dann am Ende seinen Abschluss findet, fand ich sehr rund und sehr schön für diese Geschichte, wie sie bisher verlaufen ist und wie tragisch sie dann auch zum Teil war. Also an verschiedenen Stellen, jetzt unabhängig von der ganzen Sache mit der Sexualität und so weiter, sondern was dann noch im weiteren Privatleben von Lucas irgendwie stattfindet. Und das fand ich sehr schön, dieser so ein sehr runder Abschluss. Auch wenn ich, der Film hätte gerne noch weitergehen können. So, also.
Der kam mir auch manchmal so ein bisschen kurz vor. Ich war so,
Ja.
please give me more.
Aber ich fand ihn richtig gut.
Ja.
Also ich. Ja. No notes eigentlich.
No notes. Und es ist aber halt wieder eine tragische Geschichte über schwule Männer. Und einerseits verstehe ich den Anreiz, diese Filme zu machen oder gerade die Tragik dahinter in der Vergangenheit irgendwie darzustellen. Aber am Ende des Tages bin ich auch so, sometimes we need more happy stories.
Dafür haben wir Heated Rivalry.
Ja, aber eine Sache
Ja,
nur, so,
nein, nein,
we need more.
bin voll bei dir. Aber
Nee.
gerade deswegen fand ich dann den Abschluss von dem Film, auch wenn der jetzt nicht diese ganze Tragik auflöst, fand ich, hat der trotzdem ein schönes Ende halt eben
Ja, das
gefunden.
schon.
Aber ja, bin ich voll bei dir.
Ja, ich
So.
meine, ich fand den Film auch richtig, richtig gut.
Ja.
Und ich würde jetzt auch nichts ändern an dem Film.
Ja.
So, es ergibt total Sinn, aber ich habe dann immer so eine Hälfte von mir denkt sich so, warum denn jetzt schon wieder tragisches Ende? Das ist es einfach. Aber was ich auch mochte, der Score. Ich
Ja.
finde, es war auch sehr passend.
Hat mir auch sehr gut gefallen.
Also, ja, hat es rund gemacht.
Also ja, all in all, sehr empfehlenswerter Film, wenn ihr, vor allem wenn ihr queere Stories irgendwie mögt oder
Ja.
auch ja, besonders inszenierte Filme, bisschen experimenteller mit dem VHS-Kram und so. Geht auch nur 97 Minuten der Film. Also ist kein Riesen-Commitment, wenn ihr ein Kino bei euch findet, was den spielt.
Könnte schwierig werden.
Ja, wir waren hier in Berlin im Filmrauschpalast. Das ist ein ehrenamtlich geführtes Kino. Das ist auch das einzige Kino, was den gezeigt hat, wo wir sehr enttäuscht waren. Oder schockiert auch. Aber ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihn euch auf jeden Fall
Den
an.
euch an.
Support Indie-Film.
And support queer stories.
Ja. Ach so, ich habe dem 4,5 gegeben und du 4.
Ja.
Kommen wir zu The Rip.
Oh, ja,
Auch eine queer Love
let's
Story.
rip the rip. Worum geht's?
Matt Damon und Ben Affleck spielen die Hauptcharaktere. Beides sind Polizisten in Miami. Und dann bekommt Matt Damons Charakter einen Crime Stopper-Tipp, heißt das. Und daraufhin fahren die zu einem Haus, da sollen angeblich irgendwie 300.000 US-Dollar gestasht sein, also irgendwo versteckt. Die haben dann auch ganz witzig, wie ist er, Gilbert, hieß der Hund so? Die haben
Ja,
so
die haben einen Hund, aber ich habe
ja,
seinen Namen vergessen.
der Geld riechen kann. Das fand ich sehr witzig. Ich wusste
Ich
nicht,
finde einfach
dass
richtig wild,
das
dass das ein
gibt,
Ding ist.
ja.
Ja. Ich dachte, am Anfang war ich die ganze Zeit, die reden über Drogen, halt, weil die einen Hund
Ja,
mitgenommen haben.
ja. Ja, ist ein Geldhund, kein Drogenhund. Naja, und der schlägt dann auch aus in dem Haus und dann finden die aber anstatt irgendwie 300.000 oder sowas in der Richtung 20 Millionen. So, dabei sind dann auch noch Steven Yeun und Teyana Taylor und noch weitere. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem ganzen Geld? Und es ist von Matt Damons Charakter quasi die Operation, also er ist da der das Sagen hat. Und Ben Affleck ist dann aber so ein bisschen, was machst du hier, Junge? Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Und dann geht's los.
Ja, also man muss dazu sagen, dass die so eine Special-Einheit dafür sind, eben
Ja.
Geld aus Drogengeschäften oder
Ja.
so halt zu
Vom Kartell
finden,
und so.
vom Kartell zu finden und das dann quasi einzusacken. Und ja, und es ist halt aber auch eine gefährliche Arbeit, weil Kartelle nun mal auch nicht ihr Geld einfach mal so abgeben wollen. Man kriegt so ein bisschen mit, dass es auch andere Einheiten gab, aber da so einiges schiefgelaufen ist und es Korruption gab oder Abläufe, die nicht ganz so verfolgt wurden. Und es bahnt sich halt in dieser Geschichte so ein bisschen an, dass es eben auch bei diesem Einsatz so ist, dass irgendwas nicht richtig läuft.
Ja.
Ja.
Ist halt am Ende des Tages aber ein Action-Thriller. Also erwartet da jetzt nicht zu viel Deep irgendwie. Naja, politische Kommentare oder Systemkritik jetzt besonders viel oder so, das ist da fehl am Platz. Was ihr da aber nicht missen werdet, ist das Wort fuck. Jedes zweite Wort gefühlt ist fuck. Und am Anfang fand ich es noch witzig, aber irgendwann war ich so, okay, können wir unser Vokabular ein bisschen ausweiten?
Das Ding ist, ich habe es nicht so gemerkt, aber dafür gibt es auch einen Grund. Ich habe ungefähr 4 Stunden gebraucht, um diesen Film zu gucken.
Der ist nicht so lang. Wie lange ist der?
Nein,
Zwei?
der ist 2 Stunden oder so. Also, ich hätte nicht so lange brauchen müssen, aber der hat mich halt gar nicht gecatcht und für mich war es wirklich eine Tortur, diesen Film durchzugucken, weil ich konnte mich nicht darauf konzentrieren. Ich konnte mich überhaupt nicht auf diesen Film konzentrieren. Das ist so ein Film, da hätte ich jemanden neben mir sitzen haben müssen, mit dem ich das gucke, damit ich das auch durchziehe. Aber so war das ein bisschen so ein kleiner Kampf für mich.
Okay.
Und deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen, dass die so oft dieses Wort benutzt haben, weil es bei mir halt große Pausen zwischendrin immer mal wieder
Ja,
gab.
Fair.
Ja.
Ja, ich fand ihn ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich bin auch immer mal schon zu haben für so einen Action-Thriller, so ein bisschen leichte Unterhaltung, ein bisschen Spannung. Du, kann ich mir schon mal angucken. Ist jetzt keiner, den ich mir noch mal angucken würde. Da gibt es andere, die da schon noch mal besser sind auf jeden Fall. Aber ich fand, der sah auch ganz nice aus. Da haben wir auch wieder das Thema vom letzten Mal. Auf einmal kann Netflix irgendwie nice aussehende Sachen anscheinend auch raushauen.
New Year's Resolution.
Ja. Das hast du aus meiner Letterboxd-Review geklaut.
Nee, ich habe deine Letterboxd-Review gar nicht gelesen.
Nee,
Nee.
weil das habe ich da nämlich geschrieben. Das
Das
Netflix.
ist funny, weil ich habe es nicht gelesen.
Ja,
Als ob
gut.
ich deine Review lese, wenn wir über diesen Film hier sprechen.
Naja, weiß ich ja nicht.
Nee, ich wollte mich ja überraschen lassen, was du davon hältst. Hör
Naja,
mal.
jedenfalls geht es dann halt um dieses moralische Dilemma und das entfaltet sich dann so, kommen dann so ein paar Twists and Turns irgendwie noch mit rein. Die fand ich auch an sich ganz gut gemacht, so ein bisschen, naja, für so einen Action-Thriller halt. Du bist gar kein Fan.
Oh, ich bin wirklich gar kein Fan. Nie.
Aber was hast du dem gegeben?
2,5 oder so?
Ich glaube, ich habe ihm auch 2,5 gegeben.
Warum redest du denn so gut über diesen Film dann?
Naja, für so einen Action-Thriller finde ich den halt fein. Das ist
Aber
jetzt.
dafür, dass du 2,5 Sterne gegeben hast, redest du überschwänglich positiv über diesen Film.
Ja, also, weil das Negative an dem Film ist halt, dass er nicht besonders deep ist, dass er jetzt nicht besonders bombenmäßig geschrieben ist und das Schauspiel bei manchen Leuten auch ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber. Ich fand ihn halt entertaining trotzdem, weißt
Ich
du?
halt nicht.
So.
Das Einzige, was ich gut fand,
Ja.
was ich irgendwo, ich war so, was ist denn hier los? War, dass der so schnell reingeht.
Ja, dazu, so, da möchte ich noch was. Nee, sag du erst mal, sorry.
Nee, ich war überrascht, dass der so schnell reingeht und ich dachte mir so, ah, okay, maybe this is like dynamic und ich dachte so, okay, vielleicht kann mich das mitreißen. Aber das, was die ersten Sekunden geschafft haben, hat es dann auch wieder verloren bei mir.
So, weil die beiden, also Matt Damon und Ben Affleck, waren bei dem Dings Rogan oder wie der heißt, glaube ich, im Podcast. Und haben halt auch über Netflix allgemein, weil es ja auch ein Netflix-Film ist, gesprochen und wie man da produziert und so weiter, weil die den ja beide produziert haben und da auch mit Netflix einen speziellen Deal ausgehandelt haben, der so, glaube ich, bei Netflix noch nicht vorher stattgefunden hat, dass die halt Performance-Based Bonuses kriegen, also die ganze Crew. Was
Okay,
halt
wird.
auch krass ist. Das heißt, wenn ihr den Film guckt, dann unterstützt ihr damit halt wirklich aktiv die Crew. Was ich halt richtig nice finde.
Das ist nice.
Und da haben sie halt auch drüber gesprochen, wie Filme für Netflix eben anders zu produzieren sind als zum Beispiel halt fürs Kino. Dass eben, also ich habe den Ausschnitt gesehen, bevor ich den Film geguckt habe, und da hat Matt Damon gesagt, dass man jetzt Filme, vor allem für Streaming, eben ganz anders machen muss, weil du die Leute wie mit einer Hook bei Social Media
Ja.
oder so halt direkt abholen musst. Du musst die Actionsequenz, bei der du schon auch gut was von deinem Geld irgendwie verballerst, die kannst du nicht, du kannst nicht quasi eine große, riesige Actionsequenz im dritten Akt machen, die so das Highlight ist, sondern du musst die direkt an den Anfang von dem Film packen, um die Leute halt abzuholen, damit sie dann auch dranbleiben. Und das haben die halt hier dann wirklich eins zu eins so gemacht. Und ich war sehr irritiert davon, muss ich sagen.
Ich war überrascht, aber ich war so, okay.
Ich fand das nicht so geil irgendwie. Also auch weil ich diesen Charakter in dieser Actionsequenz, Jackie, ich fand die so grausig gespielt. Auch in
Ja,
den Flashbacks dann mit ihr. Das fand ich richtig, richtig schlimm.
das schon auf jeden Fall. Aber ich fand's nice, weil es irgendwie für mich in dem Moment ein bisschen was Neues war.
Mir war die halt zu lang. Ich finde, die hätte kürzer sein
Ja, ich rede
können.
auch über die ersten Sekunden so. Höchstens Minute. Danach hat schon nachgelassen bei mir. Also das erste Bild so.
Ja, und worüber die noch gesprochen haben, dass diese Theorie oder Gerüchte, die ja immer wieder rumgehen, dass Netflix Sachen produziert für quasi den Second Screen, also dass du währenddessen auf deinem Handy, an deinem Handy sein kannst. Ja, und das hat Matt Damon quasi bestätigt und meinte, ja, Sachen müssen halt 3 bis 4 Mal wiederholt werden im Dialog, damit du sicher gehen kannst, dass auch alle die, die halt nebenbei am Handy sind oder ihre Wäsche zusammenlegen oder was auch immer, wirklich alles mitkriegen. Das hat der Film zum Teil auch gemacht, aber Spoiler, nicht so schlimm wie Agatha Christie's Seven Dials. Ja, das hat man aber hier auf jeden Fall auch schon zum Teil gemerkt. Wie gesagt, nicht ganz so doll, aber ja,
Naja,
schon.
hatte für mich ein bisschen geholfen, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich bin auch immer so in meinem Kopf, in meinen Gedanken war ich dann so bei anderen Filmen auf einmal. Ja, das hat mich halt einfach nicht so gecatcht. Aber was ich funny fand, die allerletzte
Mein
Szene,
Gott.
The Romantic
Das war so.
Sunset, Matt Damon und Ben Affleck. Never beating the gay allegations. Never.
Which could mean nothing.
Which could mean nothing.
Ich habe herausgefunden, dass viele Leute gar nicht wissen, dass Which Could Mean Nothing von den beiden quasi kommt, also von einem Artikel über die beiden. Das fand ich auch nochmal hilarious. Ja, für alle jetzt vielleicht ja auch unter unseren HörerInnen, die das nicht wissen, habe es extra nochmal rausgesucht. Und zwar gab es bei einer Website, die sich Lainey Gossip nennt,
Toll.
einen Artikel mit einem Foto von Matt Damon, wo stand: Matt Damon not wearing wedding ring again during another visit to Ben Affleck's house, which could mean nothing. Und seitdem ist das halt deren Catchphrase, aber es hat sich halt auch so einfach in den Sprachgebrauch, vor allem im Internet, von vielen Leuten irgendwie so eingeweaselt.
Vor allen Dingen, wenn es um so Shipping geht oder um Gerüchte, dass Leute daten. Und bei den beiden ist es einfach funny, weil seit wie vielen Jahren,
Ja, die sind ja Kindheits-
seit
oder
er war
Jugendfreunde auf
ja
jeden
immer,
Fall. Ja.
seitdem hält sich das so.
Ja, seit die ihren Oscar gewonnen haben,
Ja,
ja, so die Fotos.
die beiden Cuten. Ich support. Which could mean nothing.
Which could mean nothing.
Aber die letzte Szene hat natürlich nicht geholfen.
Nee, die war viel zu kitschig und.
Aber irgendwie dachte ich mir, für die beiden war ich wieder so, okay.
Ja.
You do you. You wanna have a romantic evening. You do you.
Viel Spaß.
Wobei, oder war das ein, ich glaube, ein Sonnenaufgang. Stimmt, der Film war während der
Ja,
Nacht. Das war ein
ja, so,
Sonnenaufgang. Ja, guck, so wenig habe ich
ja.
aufgepasst.
Starting another day together.
Ach, cute.
Ja, naja, also dementsprechend könnt ihr euch jetzt selbst denken, ob das was für euch ist oder nicht.
Ja, ne? Also, oh, auch mein Point. Ein Point noch. Nee, zwei Points. Einmal, diese ganze, so eine ganze Autoverfolgungsjagd-Szene. Ich habe die 28.000 Mal schon gesehen.
Ja, obviously.
War nichts Neues.
Nein.
Und auch da bei diesem Film, und das ist ein Problem bei eigentlich allen Filmen, bei allen Serien, richtig viel Geschieße und keiner wird getroffen.
Ja.
How is that possible?
Ja.
Da war ich auch wieder so.
Ja, auch so dieses Blinde aus dem Fenster raus während der Fahrt geschieße, wenigstens, was hast du denn
Ich
davon?
denke sehr.
Vor allem auf so einen quasi Panzer drauf. Naja.
It is what it is.
We love Matt Damon und Ben Affleck.
Als Duo.
Als Duo, dass ja auch Matt Damon, also Matt Damon ist ja in The Odyssey und Ben Affleck war wohl der einzige Celebrity, der am Set erlaubt war, außerhalb vom Cast.
Which could
Which
mean
could mean
nothing.
nothing. Ja, anyway, okay, belassen wir es dabei. Ich sage dann jetzt noch mal kurz was zu Agatha Christie's Seven Dials. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es gibt, sind drei Folgen, 50 bis 55 Minuten, also relativ schnell durchgeguckt. Ja, Agatha Christie kennt man ja, die hat ja solche Whodunit-Geschichten geschrieben. Und das ist jetzt eben ja so eine Adaption davon, spielt in den 1920ern in England. Gibt eine extravagante Party. Am nächsten Morgen wird einer der Partygäste tot aufgefunden. Sieht nach Suizid aus, aber unsere Protagonistin Bundle, ist ihr Spitzname.
Bundle.
Die erste Folge heißt auch Bundle of Love.
Aber wir haben gerade Matt Damon und Ben Affleck kitschig genannt mit ihrem.
Ich habe nicht gesagt, dass die Serie besser ist. Ja, die hatte auch mit dem eine besondere Beziehung irgendwie und sie ist dann so, nee. So wie ich ihn gestern Abend noch gesehen habe, war das kein Suizid, das war ein Mord. So, ich gehe jetzt hier mal auf
Schnupperkurs.
Sherlock Mode. Gespielt wird die Protagonistin von Mia McKenna Bruce. Die hat in How to Have Sex auch die Hauptrolle gespielt. Da soll sie ja gut gewesen sein. Du hast den Film gesehen.
Ja, doch, war gut.
Hier ist sie jetzt leider nicht so gut. Martin Freeman ist auch dabei. Helena Bonham Carter. Die Person, die stirbt am Anfang, ist Corey. Und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Milgrist. Vielleicht, denn
Der.
fand ich in Queen Charlotte ganz toll.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch Edward Blumel, den wir auch lieben aus My Lady Jane, Killing Eve, Sex Education. Toll, 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 toll. Der ist auch, sadly, das Beste an dieser ganzen Serie. Also unsere Bundle lernen wir basically nicht kennen. Also wir erfahren gar nichts über sie, wer sie ist, was sie ausmacht. Sie will dann einfach nur diesen Mord irgendwie lösen und ist da relativ determined. Sie scheint so ein bisschen so ein Free Spirit auch eher zu sein und so ein bisschen ungestüm, so wie ihr irgendwie verstorbener Vater. Aber so, wir lernen gar nichts über sie
Ja.
richtig als Person, was sie mit ihrem Leben machen will und so weiter. Und ja, dann gibt es da auch so ein MacGuffin-Objekt, weshalb überhaupt dieser ganze Plot besteht. Und es ist aber wirklich so ein richtig klassischer MacGuffin. So, es ist so, es gibt eine Formel und diese Formel könnte alles verändern.
Oh Gott.
Und ja, darum geht es dann irgendwie. Es
Yay.
gibt richtig, richtig schlimme Exposition-Dumps die ganze Zeit. Es wird so dieses, was ich eben meinte, mit dem alles wird drei bis viermal wiederholt. Wirklich. Und dann sagt sie, also immer wieder ist es dann so, ja, und das habe ich jetzt noch gefunden, wegen des Mordes an. So, und es muss immer noch mal dazu gesagt werden, um welchen Mord es jetzt geht oder ja, alles so
Ja,
doppelt und dreifach.
Aufmerksamkeitsspanne.
Ja,
There we have it.
ja, auch dann das ganze Ende fand ich richtig anticlimactic. Ja, also sadly keine Empfehlung. Sah auch relativ in Ordnung aus, also schlechter als People We Meet on Vacation und auch schlechter als The Rip, aber immer noch besser als sonst Netflix-Sachen. So,
Ist
ja.
auch nicht schwer.
Nee, also ja, deswegen. Könnt ihr euch schenken. Was ich euch eher empfehlen würde, auch bei Netflix, wäre His and Hers mit Tessa Thompson und John Bernthal. Auch halt, hatte ich ja schon gesagt, ein Whodunit, aber ja, halt in der Jetztzeit und ja, mehr noch Thriller-Aspekte auf jeden Fall dabei. 6 Folgen, also 40 bis 45 Minuten. Ja, ist schon ein bisschen verkopft an manchen Stellen und so ein bisschen. Und also ich habe das als First Screen geguckt. Also ich habe jetzt nicht nebenbei noch groß was anderes gemacht, außer vielleicht mal zwischendurch was gegessen. Aber ich bin zum Teil ein bisschen durcheinander gekommen mit den Namen, weil es dann auch so um Charaktere geht, die man dann gar nicht mehr sieht oder wo es um die geht, als die noch jung waren. Und dann hat man so zwischendurch so ein paar Flashbacks und so weiter. Da war ich zwischendurch mal so ein bisschen durcheinander. Kann mir aber auch irgendwie vorstellen, dass es intendiert war.
Okay.
Fast schon. Also
Als Demel
ja.
quasi, okay.
Weil wir haben halt John Bernthal als ja, Detective, aber schlechter Detective, also gar nicht gut. Und ja, Tessa Thompson als Reporterin. Und ja, die beiden haben auch noch eine besondere Beziehung zueinander. Fand ich ganz cool. Also ich fand dann auch die Auflösung am Ende echt ganz cool, weil das dann so einen doppelten, ja, so ein zwei Stränge quasi gab, die dann da nochmal so zusammengeführt wurden, was ich ja eigentlich recht kreativ fand. Und ich mag gern solche Krimis. Und die war nochmal dieser besser aus als Agatha Christie da, Seven
Nice.
Dials. Ich mag Tessa Thompson und John Bernthal auch gerne. Also die würde ich euch schon empfehlen. Ist auch relativ schnell halt so weggeguckt. Ist schon zum Teil, also nein, geht halt um Mord, ne? Also man sieht dann halt auch mal eine Leiche und so weiter, damit müsst ihr klarkommen.
Ich glaube, da sind Leute inzwischen abgehärtet.
Ja, ich glaube auch, aber ich wollte es trotzdem gesagt haben. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 3,5 Sterne habe ich der bei Serialized gegeben.
Okay.
Ja, bei Agatha Christie glaube ich, ja, da habe ich die Folgen zwischen 2 und 1,5 Sternen bewertet. Ja,
Hoppla. Hoppla.
das dazu. Ich habe auch die erste Folge Night of the Seven Kingdoms geguckt. Ja, da sprechen wir dann drüber. Also die erste Folge haben wir jetzt auf jeden Fall noch nicht abgeholt bei HBO Max. Haben wir bei dem Fan-Event auch schon gehört, dass es
Ja.
ein anderer Ton sein soll als jetzt.
Das typische Game of Thrones, eher ein bisschen lockerer, weniger um die ganze Politik drumherum, die halt ja in Game of Thrones ja eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und Betrug und Hinterlistigkeit und quasi Schachspielen mit Leuten. Und hier ist es eher so ein bisschen, ja, wir begleiten einfach mal so ein Ritter und hihi, huhu, haha.
Ja,
Ja.
sind ja auch nur 6 Folgen, à 30 Minuten ungefähr.
Wurde auch gesagt,
Ja.
dass das Buch in diesen Folgen auch eigentlich komplett zu Ende erzählt ist.
Ja, ist eine Novella.
Also wenn es dann noch eine nächste Staffel geben würde, ja, Buch ist halt auch noch nicht da. Und wir wissen ja, wie lange es braucht, um Bücher zu schreiben.
Ja, kann man nur hoffen, dass die Beziehung zwischen George R. R. Martin und dem Showrunner von A Night of the Seven Kingdoms. A Night of the Seven Kingdoms. Ich habe immer so Probleme mit diesem Titel. Ira Parker, dass die Beziehung besser ist als zu Ryan Condal, dem Showrunner
Ja.
von House of the Dragon. Da gab es ja jetzt gerade noch mal, hat George sich ja wohl noch mal geäußert. Ich habe da irgendeinen Artikel überflogen, nur dass die Beziehung wirklich, ich glaube, er hat abysmal gesagt,
Oh.
also wirklich richtig, richtig schlecht ist und dass in der zweiten Staffel Ryan schon wirklich gar keine Notes mehr angenommen hat von George. Weil ich mir denke, come on, du hast, also,
Like he invented it.
das sind seine Charaktere, er weiß wohl
Ja.
am besten, was hier abgeht. Und bei der ersten Staffel hat er es noch gemacht, hat er die Notes alle noch sich zu Herzen genommen und dann bei der zweiten wohl nicht mehr. Und wir sehen ja, was
The
in der zweiten
Audacity.
passiert ist. Naja, wir freuen uns trotzdem auf die dritte Staffel, kommt ja auch noch dieses Jahr raus.
Ja.
Wohl, wir haben noch kein Datum, aber
auch da müssen wir einfach weiter gucken.
ja.
Das muss man zu Ende
Allein
bringen.
wegen Emma Darcy
Ja, für
und
immer da, sie gucke ich
Olivia
alles.
Colman und
Ja,
ja.
gucke ich alles.
Mäuse der Woche?
Mäuse der Woche, wer ist deine Maus der Woche? Ich hab
Du
das
weißt.
Gefühl, ich weiß, wer. Ich bin mir ziemlich
Was
sicher.
willst du sagen?
Ich habe seinen Vornamen vergessen. Scheiße. Der
Edward Blumel.
Blumel.
Ja,
Blum,
richtig.
blum, blum.
Richtig
Warum
geraten.
wusste ich seinen Namen jetzt nicht mehr?
Weiß es nicht.
Sein Gesicht, ich hatte so sein Gesicht vor Augen quasi.
Ja.
Na, ich war so, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, war mir klar, dass er das ist.
Ja, ich finde ihn einfach so unfassbar sympathisch in seinen Stories auch bei Instagram.
Sind auch funny.
Sind sehr funny.
Wo auch immer er sich jetzt rumgetrieben hat, war ja ein ganzer Trip, der da...
Ja, in Spanien, glaube ich, hatte er da irgendwo stehen. Naja. ja, also in Killing Eve ist er auch toll, in My Lady Jane, Sex Education. Ich finde den einfach sympathisch. Ich hätte sehr gern das Stück mit ihm, Born with Teeth, mit Chuti Gatwa auf dem West End gesehen. Aber das war uns beiden nicht vergönnt. Ich hoffe, dass es da nochmal irgendwie, dass es da eine Aufzeichnung von gibt und die irgendwann veröffentlicht wird.
Laut Letterboxd könnte das hier sogar der Fall sein. Ja, weil
ich möchte gerne Gay Shakespeare sehen.
Yeah, of course. So. Obviously.
Obviously. Ja, also das ist meine Maus der Woche. Ja.
Ja. Waren wir klar?
Predictable.
I knew that. But that's okay. He's a Maus.
Ja.
Ich fand seine Story auch so lustig, weil seine Stories waren ja viele. Weil er selbst in denen gar nicht vorkam, sondern nur seine Freunde oder whoever that was. Yeah. Und this could be fake news, aber falls die in Barcelona waren, dann habe ich das Gefühl, er hat eine Story gepostet von einer quasi Kneipe oder Bar, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da mal drin war.
Na.
Als ich in Barcelona war.
Also kennt ihr euch jetzt quasi.
Also kennen wir uns quasi. Und jetzt kommt raus, er war gar nicht in Barcelona. Sieht nur gleich aus. Who knows? Ja.
Wer ist denn deine Maus der Woche?
Meine Maus der Woche ist Stellan Skarsgård.
Dann war meine Überlegung aber gar nicht so falsch.
Okay, was war deine Überlegung?
Von der Altersklasse, ich habe an Ralph Fiennes gedacht.
Verstehe ich. Okay, ich schweife jetzt aus, warum Nina das dachte, ist, weil ich A Maid in Manhattan, A Manhattan Love Story geguckt habe mit dem jungen Ralph Fiennes, Pretty Man. Aber er hat da einfach einen Republikaner gespielt und das war, ich glaube, das hat mich halt so abgeturnt davon jetzt so. Nee, Stellan Skarsgård, weil bei den Golden Globes gibt es dieses Foto.
Vermessen.
Dieses Foto, wo halt, ist das Elle Fanning und Renate Reinsweh sind irgendwie am Handy und lachen und strahlen.
Noch mit der anderen aus Sentimental Value, Ibs Dotter.
Ja, ihren Namen vergessen. Und man sieht nur an der Seite so ihn sitzen, wie er gerade ist, aber er guckt so richtig angepisst eigentlich. Und es ist so funny, dieser Kontrast. Und dann war der, bei welcher Show war das? Dann war er bei so einer Late-Night-Show und dann wurde er darauf angesprochen. Und er war so, nee, er guckt so, weil das Essen so schlecht war. Also nein, das siehst du doch. Das siehst du, das Essen war schlecht. Ich habe es nicht genossen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und ich finde ihn einfach so funny und so mausig. Und ich finde es immer funny, wenn er über seine ganzen Kinder redet, seine 8 Kinder. Und es ist halt hilarious. Und sein lustiges Verhältnis auch zu denen. Sehr gutes, aber sehr lustiges. Und ihn vor allen Dingen sowieso in Mamma Mia, hallo, it's iconic. Und in Sentimental Value war er einfach auch richtig gut. Deswegen viele, viele Gründe, warum er meine Maus ist.
Und auch bei dem Actors on Actors, mit seinem Sohn mit Alexander Skarsgård gemacht hat, dass der Anfang davon. Guckt, also ihr müsst euch gar nicht das Ganze angucken, guckt euch nur so die ersten 5 Minuten an ungefähr.
Es ist sehr hilarious, funny.
Wirklich. Ich habe laut gelacht.
Ich habe laut gelacht, ja. Und ich finde es so funny, irgendwie so ein bisschen, dass es so ganz andersrum ist, wie man aufwächst. So, dass er so von wegen war, nee, ich wollte, dass mein Vater so einen Anzug trägt und eine Aktentasche hat, so, weil das eher so eine Hippie-Familie und Künstler sind und so. Und ich finde es einfach so lustig.
Ja, finde ich
auch. Es ist einfach. Und wie sie miteinander reden. Und man sieht richtig, wie er zuhört. Mhm. Wie es dann halt wirklich zuhört, was sein Sohn ihm da gerade erzählt. Und das finde ich richtig schön. Mhm. Ja. Maus.
2 mausige Mäuse. Ja, nächste Woche werden wir uns aus Dublin melden, weil wir nämlich in Dublin sind, um uns da Prima Facie mit Jodie Comer anzugucken, das Stück.
Nur dafür fliegen wir nach Dublin.
Ja, also wir machen natürlich jetzt so einen Wochenendtrip da draus, aber das war trotzdem der
Auslöser.
Ja, der Auslöser. Und werden dann da sehr passend, wie wir finden, vor Ort Hamnet gucken. Jesse und Paul sind ja beides Iren.
Und das muss man dann ja auch in Irland gucken.
Ja, dann was sonst noch startet die Woche? Ella McKay und The Voice of Hind Rajab. Da sind wir auch sehr gespannt. Mal gucken, was wir jetzt noch so schaffen zu gucken. Wir müssen noch ein bisschen was aufholen. Ihr könnt euch aber auf jeden Fall auf unsere Hamnet-Review schon mal dann freuen.
Ja, weil da sind wir schon richtig hyped
Ja.
und hoffen, dass wir nicht enttäuscht werden.
Ja, die Erwartungen sind jetzt echt schon hoch, aber ich glaube, sie werden getroffen werden.
Und ich glaube auch dadurch, dass wir halt dann so on brand das einfach in Irland
Ja.
gucken, ist das dann nochmal so eine andere Erfahrung, die
Ja.
das dann nochmal so ein bisschen cooler macht. Und allein das
Ja.
hat schon mal so wahrscheinlich einen halben Stern mehr. Allein deswegen.
Ja, dann bis nächste Woche aus Dublin.
Bis nächstes Mal.